Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Willkommen in Berlin. Es ist 13.27 Uhr. Dies ist die Heimat von 3.547.328 menschlichen Stadtbewohnern. Aber das Besondere an dieser Stadt ist ihre Magie.
Ja, die Magie Berlins, oft besungen und beschrieben natürlich auch im Kino. Der Berlin-Film als Genre bekommt jetzt auch ein weiteres Mosaiksteinchen hinzugefügt und darin läuft wieder eine rothaarige Frau durch die Straßen der Hauptstadt. Diesmal heißt sie nicht Lola, sondern Cleo.
Herzlich willkommen bei Safari Berlin. Wie können wir helfen?
Ich suche jemanden, der sich mit den Geheimnissen der Stadt auskennt.
Okay, wovon redest du?
Ich zeig dir mal was. Siehst du das hier? Das ist eine Schatzkarte.
Okay, ja. Kinderschatzsuche bieten wir hier aber nicht an.
Nein, keine Kinderschatzsuche. Die Karte ist von so zwei Brüdern, die haben damals in den 20ern fast jede Bank in Berlin leer geräumt. Das war ein Riesending damals. Und diese Karte führt dich... Ist egal.
Noch weigert sich die rothaarige Cleo, dem Schönling Bruno bei seiner seltsamen Schatzsuche zu helfen. Aber es dauert nicht lange und schon bald rennen beide durch ganz Berlin auf der Suche nach dem verborgenen Schatz der Gebrüder Sass. Das ist der grobe Handlungsrahmen für Erik Schmidts sehr verspieltes Spielfilmdebüt Cleo. Mit sehr liebevollen Animationen erinnert der Film an die Leichtigkeit französischer Regisseure, zum Beispiel Michel Gondry oder auch Jean-Pierre Jeunet. Neben dem romantischen Abenteuer sucht Erik Schmidt ganz nebenbei auch nach der Seele der Stadt Berlin, jenseits der ausgetretenen Touristenpfade. Als ich ihn zum Interview traf, wollte ich von dem zugezogenen Berliner wissen, was es denn genau an dieser Stadt ist, das ihn so fasziniert, dass er sich nicht nur in seinen Kurzfilmen, sondern jetzt auch in seinem Spielfilmdebüt damit auseinandersetzt.
Naja, es ist einfach keine normale Stadt. Also wenn man davon ausgeht, dass Städte ein gewisses, die These, die ich im Film stelle, eine Seele haben, dann hat Berlin einfach was ganz Besonderes erlebt und die Seelen werden ja gerne mal traumatisiert und Berlin wurde auf ganz eigene Weise traumatisiert und hat eine Geschichte, die einfach so keine andere Stadt der Welt erzählen kann. Und das hat mich von jeher fasziniert. Also ich habe schon immer den Drang gehabt, hierher zu kommen. Ich bin zwar zugezogener offiziell, aber ich habe tatsächlich in keiner anderen Stadt so lange gelebt wie hier, weil ich vorher viel umgezogen bin. Und hier ist meine Heimat.
Also die Seele Berlins, das ist seine Geschichte.
Naja, eine Seele baut sich vielleicht zusammen aus den Sachen, aus Erlebten. Und das ist so ein bisschen die These des Films, dass man sagt, Orte haben gewissermaßen, was würde es bedeuten, wenn das so wäre? Was würde es für Berlin bedeuten, so eine Stadt, die so viel, so krasse Erinnerungen hat? Was würde die uns erzählen, wenn die sprechen könnte? Und das klingt jetzt alles sehr philosophisch oder tiefgreifend. Es ist aber auch auf eine eher spielerische Weise wird da irgendwie rangegangen an dieses Thema.
Ja, mit Cleo, der Hauptfigur, junge Frau, vollweise, ehrlich gesagt, mit tragischen Umständen konfrontiert seit ihrer Geburt. Die Mutter stirbt bei der Maueröffnung, Vater später durch eine unterirdische Fliegerbombe. Schon in ihrer DNA scheint ja dadurch, ehrlich gesagt, sowohl das Helle als auch das Dunkle dieser Stadt festgeschrieben zu sein. Also Cleo ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Produkt dieser Stadt.
Genau, Berlin ist Cleo in dem Fall und Cleo ist Berlin. Genau darum geht's. Also das ist ja das Faszinierende eben, diese Tragik, die diese Stadt erlebt hat. Und gleichzeitig ist es auch einfach mal die schönste und leichteste Stadt, die ich kenne. Das ist ja genau das, was mich fasziniert. Das ist nicht einfach nur die Partystadt, von der gerade alle reden. Und es ist aber auch nicht nur die Stadt, die durch eine Mauer getrennt wurde, sondern sie ist das und noch viel mehr. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich einzigartig. Von allen Städten, die ich bereist habe, hat mich das nur hier so stark faszinieren können wie in Berlin.
Mit Cleo kommunizieren ja sehr bekannte Geister dieser Stadt. Marlene Dietrich, Albert Einstein, Max Planck. Was war Ihre Idee dahinter?
Na, wir wollten eben tatsächlich der Stadt irgendwie auch eine Stimme geben, außerhalb des Visuellen und der Orte, die wir zeigen. Und da ging es darum, okay, wenn Orte sich erinnern können, dann können sie sich auch an bestimmte Personen erinnern. An alle Personen, aber wir wollten natürlich Personen, die jeder identifizieren kann. Ich habe in der Recherchezeit eine ganz lange Liste an berühmten Berliner Persönlichkeiten oder noch nicht mal berühmt, sondern auch interessanten Berliner Persönlichkeiten angelegt. Und letztendlich haben wir uns dann auf welche geeinigt, die man visuell tatsächlich auch außerhalb Berlins identifizieren kann. Deshalb fiel dann die Wahl letztendlich auf Marlene Dietrich und Albert Einstein, die beide eben hier gelebt hatten und eine besondere Beziehung zu der Stadt hatten, auch wenn sie im Falle Albert Einsteins keine Ur-Berliner sind. Trotzdem hat er hier gelebt, als er seinen Nobelpreis hier bekommen hat, und Marlene Dietrich hatte eine ganz besondere eigene Beziehung zu der Stadt.
Im Grunde ist der Film ja eine Art Schatzsuche in Berlin. So eine Stadt mit der Seele und mit den ganzen Geheimnissen, von denen wir ja gerade gesprochen haben, hat natürlich auch ihre Schätze. Cleo ist ja am Anfang, wie wir sie kennenlernen, eigentlich jemand, der Stadtführung anbietet, beziehungsweise sie schreibt die Stadtführungen, sie macht sie nicht mehr selber, wird dann gezwungen, endlich mal eine wieder zu machen. Dann gerät sie auf die Spur, ja, eines Schatzes der Gebrüder Sass. Ich glaube, dass viele die gar nicht kennen. Ich glaube, alle kennen Bonnie und Clyde, aber wer waren die Gebrüder Sass?
Das ist eine dieser faszinierenden Berlin-Geschichten. Also tatsächlich, so ein bisschen kann man die kennen. Es gab mal so einen Film mit Moritz Beitreu und Jürgen Vogel. Tatsächlich ist es trotzdem für diese wahnsinnig schöne Geschichte, hat die wenig Platz hier im allgemeinen Gedächtnis. Das waren eben zwei Brüder in den 20ern, die eher so ein bisschen so schalkartig Überfälle gemacht haben, sich wirklich mit allen möglichen Tricks und Werkzeugen irgendwie ihren Zugang zu den Berliner Banken geschafft haben und die unglaublich populär waren zu der Zeit, weil sie eben nur in Anführungsstrichen das Geld der Reichen aus den Banktresors genommen haben und auch in ihrer ganzen Umgebung da im Wedding irgendwie immer ein paar Scheine auch in den Briefkasten gelegt hatten. Und die hatten dann wiederum, und da ist auch wieder so eine schöne Geschichte Berlin, also schön tragisch in dem Sinne, Geschichte Berlins, dass diese quasi in Anführungsstrichen so leicht unschuldigen, für die Berliner liebenswerten Ganoven dann von den Nazis dann später ohne groß Federlesens erschossen wurden im KZ Sachsenhausen.
Das ist ja das Schöne, dass sie ihren Film an sie erinnern, obwohl sie ja quasi nur so im Unterstrom mit da sind, die Gebrüder Sass, nicht wahr? Also sie erinnern trotzdem an diese Geschichte. Es ist auch quasi so eine doppelte Funktion eines Films. Zu einem diese unterhaltsame Geschichte von Cleo, es ist ja auch eine Liebesgeschichte, es ist auch so eine schöne Sommergeschichte. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine gewisse Art von Stadtführung.
Na, auf jeden Fall. Es sollte halt eine Stadtführung werden der besonderen Art. Ich meine, Berlin hat ja diesen Hype erlebt der letzten Jahre und jetzt kommen hier irgendwie die Massen und trampeln hier so ein bisschen rum und man kann das schön oder schlecht finden. Worum es mir aber ging, war tatsächlich auch für Leute, die hier leben, noch was zu erzählen und eben diese Orte, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind oder deren Geschichte man gar nicht mehr kennt, irgendwie mitzuerzählen. Und dazu gehören eben auch Geschichten wie die der Gebrüder Sass. Aber eben, es gibt auch ganz spezielle Orte, die ich interessant finde. Den Körnerpark zum Beispiel in Neukölln ist so ein Beispiel, der irgendwie so unbekannt ist, wo immer Leute dann, wenn ich den zeige, sagen, oh, das wusste ich ja gar nicht, das ist ja Neukölln, das ist ja, habe ich noch nie gesehen und so. Also das ist eine Sache. Und die zweite für mich sehr wichtige Sache bei den Orten der Stadt war der Untergrund. Und das ist einmal diese Faszination, finde ich, die auch Berlin ausübt, weil sie einfach sehr viel Untergrund gibt. Und zwar aus ganz verschiedenen Epochen der Stadt. Also jede Epoche Berlins hat irgendwie ihren eigenen Untergrund. Und das wollte ich irgendwie benutzen. Und zwar aus genau diesem Grund. Die Leute kommen und schauen sich die Oberfläche der Stadt an. Aber sie hat eben nicht nur diese schöne oder besondere, hippe Oberfläche, sondern Berlin hat diesen dunklen Untergrund.
Genau. Also so eine Archäologie der Stadt,
genau,
nicht wahr?
Mhm. Ja. Und auch damit irgendwie so eine Analogie zur Psychologie der Stadt und unserer Hauptfigur, die eben auch, ich sag mal, ein dunkles Geheimnis hat oder eine dunkle Vergangenheit. Und genauso ist es mit Berlin. Wir müssen, um die Stadt zu verstehen, müssen wir in den Untergrund gehen.
Aber ist das nicht auch die große Schwierigkeit, im Jahr 2019 einen Berlin-Film zu machen? Es ist ja fast schon eine Art Genre, der Berlin-Film. Und wir kennen diese ganzen Postkartenmotive, das Brandenburger Tor und so weiter. Haben ja ganz große Regisseure auch in Berlin gedreht. Wie schwer ist es jetzt quasi, Berlin sich filmisch nochmal so zu erschließen, dass man eben sagt, diese Orte vielleicht noch nicht und vielleicht auch den Untergrund mit einzubeziehen? Ist das nicht eine Schwierigkeit auch beim Schreiben eines Stoffs über Berlin? Alle erwarten ja irgendwie die Bilder, die man aus einem Paris-Film kennt, ähnlich, nicht wahr?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema gewesen. Wir haben trotzdem versucht, uns davon freizumachen, weil hier versuchen wir wirklich, Berlin nicht als Kulisse zu zeigen. So, wir gehen nicht irgendwo hin und sagen, hey, hier, das sieht cool aus, hier ist Licht, sieht gerade, hier um die Zeit muss man irgendwie in dem Säulengang stehen oder so, sondern was unser Versuch ist, Berlin wirklich dreidimensional zu zeigen. Also damit meine ich eben nicht nur, wir zeigen auch mal kurz ein paar Anknüpfungsorte, die man auch kennt, wenn man irgendwie aus Madrid kommt oder so, damit wir wissen, in welcher Stadt wir sind. Aber wir zeigen eben auch Orte, die so noch nicht bespielt wurden. Und wie eben gesagt, wir gehen in den Untergrund, um zu zeigen, dass es hier unten brodelt. Hier unten ist was. In Berlin ist noch irgendwie was. Das ist nicht einfach nur eine gebaute Filmkulissenstadt, sondern diese Stadt hat eben diese Seele und hat eben dieses Trauma und hat all diese die Erinnerungen, die noch hier brodeln. Und um die Stadt zu verstehen, muss man da hingehen. Und das macht unser Film.
Sie haben einen sehr verspielten Stil. Sie arbeiten auch mit Animationen, die sehr spannend sind. Ich könnte jetzt versuchen, es zu beschreiben, wie da plötzlich ein großer Finger in einer Stadt etwas verschiebt und dann plötzlich kleine Wolken verschoben werden. Wie würden Sie selber Ihren Stil beschreiben? Was sind das für Animationen?
Na, es sind in erster Linie analoge Animationen. Das heißt, wir versuchen diese Tricks, die da eingebaut sind, so herzustellen, dass sie letztendlich jedermann machen kann, jeder Frau. Also wie so eine demokratische Art des Filmemachens eigentlich ist. Also es geht nicht darum, irgendwie mit dem größtmöglichsten Rechner das möglichst realistischste Trickbild herzustellen, sondern es geht darum, auch dreckig zu sein und selbstgemacht den Stil irgendwie so voranzutreiben, dass man das Gefühl hat, man hätte das irgendwie auch selber machen können. So. Die Idee dahinter ist eben, dass ich diesen Stil für Berlin auch irgendwie passend finde. Berlin ist irgendwie, hat sowas selbst gemacht. Das ist keine glatte, schöne Stadt. Das ist, niemand kommt und sagt, ah, Berlin ist so schön, das ist eine so schöne Stadt. Nein, Berlin ist zusammengezimmert. Natürlich verändert sich das leider teilweise ein bisschen. Die ganzen Brachen und die kaputten Gebäude und so weiter verschwinden irgendwie natürlich vor unseren Augen. Das ist einfach der Werdegang. Aber trotzdem gehört es zu Berlin dazu, irgendwie so selbst gebaut zu sein in irgendeiner Form. Und das war auch mein Empfinden, als ich damals nach Berlin kam, ist, das war eine Stadt mit offenen Armen, die gesagt hat, du willst hier was bauen, dann komm, du kannst hier mitmachen, du gehörst hier dazu. Eine ganz besondere Eigenheit, die Berlin damals hatte. Und das spielt sich so im Stil dann eben wieder, dass wir sagen, okay, das sind einfach Tricks, die jeder mit seinem iPhone irgendwie machen kann, wenn er oder sie möchte. Und ich finde, dass das einfach zu Berlin gehört.
Erik Schmidt, Regisseur von Cleo. Zu sehen ist sein sommerliches Berlin-Kinoabenteuer ab Donnerstag. Das Sommerloch macht sich auch so langsam im Kino bemerkbar. Jedenfalls ist die Liste der Neustart nicht gerade üppig gefüllt. Sie wird von Woche zu Woche dünner. Christian Berndt hat sich dennoch über die interessantesten Neustarts gebeugt und spricht wieder einmal Warnungen, aber auch Empfehlungen aus.
Hey,
Staten Island 1999. Bei einem Schulamoklauf wurde Celeste angeschossen. Die 13-Jährige hat überlebt und singt nun mit ihrer Schwester im Gedenkgottesdienst. Der selbstgeschriebene Song wird zur Hymne und Celestes Aufstieg zum Superstar beginnt. Das amerikanische Musikerdrama Walk Slugs zeichnet episodenhaft ein Starporträt, das mit dem Leben des Teenie-Stars zwischen Proberaum und Partyexzessen beginnt und dann abrupt ins Jahr 2017 springt. Celeste, gespielt von Natalie Portman, hat nach einem alkoholbedingten Unfall im Karrieretief gesteckt und versucht ihr Comeback.
Können Sie uns sagen, was uns auf dem neuen Album erwartet?
Dies ist der Höhepunkt meines bisherigen Lebenswerks. Vorher hatte ich Stress nach meinem Unfall. Aber darum geht es ja in meiner Show. Es geht um Wiedergeburt.
Aus der stillen Celeste ist eine aufgedrehte Egozentrikerin mit Alkoholproblemen geworden, die sich als Zentrum allen Geschehens sieht. Darunter leiden vor allem ihre Tochter und die Schwester, die Celestes Songs schreibt. Regisseur Brady Corbett erzählt in Walk Slugs von den Mechanismen moderner Erregungskultur. Celeste verdankt ihren Aufstieg dem Amoklauf, ihre Musik wurde als authentische Verarbeitung eines Traumas gefeiert. Doch ihre Karriere ist so verlogen und kalkuliert wie ihr Comeback. Celeste inszeniert sich als Opfer, ihre Fans lieben sie dafür. Die Verlogenheit moderner Popkultur ist als Thema nicht neu, aber Corbett erzählt mit einem kalten Blick, der frösteln lässt. Celestes Comeback-Konzert wirkt so glatt wie echt. Trotz aller Wut schunkeln irgendwann auch Schwester und Tochter mit. Sie sind im Zirkus mitgefangen. Gemeiner lässt sich das Popstar-Wesen kaum beschreiben.
Wir sind heute hier, um zu zeigen, dass wir unser Grundrecht auf Privatsphäre nicht einfach aufgeben werden.
Berlin, Bahnhof Südkreuz. Aktivisten demonstrieren gegen ein behördliches Pilotprojekt zur digitalen Gesichtserkennung, das 2017 begann und zur Früherkennung von Straftätern dienen soll. Das hochumstrittene Projekt hat den Dokumentarfilmer Gerd Konrad zu seinem Film Face It, das Gesicht im Zeitalter des Digitalismus inspiriert. Dafür hat er auch mit der Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, gesprochen.
Und die Frage ist natürlich immer, wenn man sieht, dass es in anderen Ländern auch vom Staat gegen die Bürger verwendet wird, dann habe ich da natürlich Verständnis, dass man erstmal hinterfragt, ist sowas tatsächlich notwendig? Aber auf der anderen Seite erwarten Bürger natürlich auch, dass der Staat sie schützt.
Grundsätzliche Bedenken hat die Staatsministerin nicht. Konrad trifft außerdem Aktivisten, Künstler und Kulturwissenschaftler, die in den Mustern der Gesichtserkennung die Form antiker Theatermasken erkennen. Face It ist keine stringente Dokumentation, sondern eine vielseitige Sammlung von Ansichten über das Ausmaß digitaler Überwachung, die von Warnungen über neugierige Umarmungen der neuen Technik bis zur beunruhigend indifferenten Haltung der Digitalministerin reichen. Das ist mal wirr, mal anregend.
Achtung, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. In 10 Minuten schließt die Zentralbibliothek.
Nun müssen auch die Obdachlosen wieder auf die Straße. Die Zentralbibliothek von Cincinnati, wo der amerikanische Spielfilm Ein ganz gewöhnlicher Held spielt, ist einer der wenigen öffentlichen Orte, an dem alle Schichten aufeinandertreffen. Als die Stadt einen Kälteeinbruch erlebt und mehrere Obdachlose erfrieren, wenden sich die Verzweifelten an den gutmütigen Bibliothekar Goodson.
Mr. Goodson, nur eine Sekunde. Es ist so, die Unterkünfte sind jetzt schon alle wieder belegt.
Aha.
Ich werde was organisieren.
Organisieren?
Wir werden heute die Bibliothek nicht verlassen, Mann. Wir werden sie besetzen.
Wir werden sie besetzen?
Ja.
Goodson ist nicht begeistert, aber als der konservative Staatsanwalt darauf drängt, das Gebäude zu stürmen und über die Medien verbreiten lässt, es gebe eine Geiselnahme, solidarisiert sich Goodson mit den Obdachlosen. Regisseur und Hauptdarsteller Emilio Estevez bezieht klar Position für die Underdogs, denen angesichts staatlichen Versagens und sensationslüsterner Medien keine andere Wahl bleibt. Das verläuft mitunter plakativ, aber das Szenario wirkt realistisch und die Dynamik dieses bürgerkriegsartigen Konflikts ist doch immer wieder überraschend. Das macht den starbesetzten Agitationsfilm unterm Strich zur durchaus interessanten Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Konfliktzonen amerikanischer Politik.
Und ich war hier gerade auf Twitter unterwegs und unser Shanghai-Korrespondent Steffen Wurzel hat uns da gerade was Interessantes geschickt. Ein Foto von Tom Cruise in seinem Outfit für den 2. Teil von Top Gun. Da wurde ja diese Woche der 1. Trailer veröffentlicht. Und siehe da, auf dieser sehr emblematisch gewordenen Lederjacke von damals prangen mittlerweile unterschiedliche Fahnen. Damals gab es die amerikanische, neben der japanischen und taiwanesischen zu sehen. In der jetzigen Version fehlen sowohl die taiwanesische als auch die japanische Fahne. Mutmaßlich, weil das chinesische Internetunternehmen Tencent den Film mitproduziert hat und auf dem chinesischen Markt gerade die taiwanesische Fahne auf der Leinwand sicherlich ein Affront wäre. Wenn Sie diese Bilder sehen wollen, folgen Sie uns einfach auf Twitter, DLF Kultur Film. In einem Wort, da gibt es das davor und danach zu sehen. Und nach den Nachrichten, dann hören wir uns wieder mit Vollbild.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Patrick Wilinski.
Schaut mal, mitten unterm Establishment.
Was sagst du?
Ich sagte blum, blum, punzen.
Blum, blum. Was?
Ich sagte blum, punzen.
Blum, blum, blum,
punzen.
Ich trau meinen Augen nicht. Was haben die wohl vor hier?
Seht mal die Zähne um seinen Hals.
Ob die wohl mit Motorrädern da sind?
Ja, natürlich sind sie mit Motorrädern da. Edward Hopper, Henry Fonda und Jack Nicholson betraten damals dieses Diner. Und sie waren mit den sicherlich bekanntesten Bikes der Filmgeschichte da. Easy Rider feierte diese Woche sein 50. Premierenjubiläum. Die sentimentale Paranoia des Kinos wurde vom Publikum geteilt. In den späten 1960er Jahren war es cool, das Gefühl zu kultivieren. Am Ende werden wir alle verlieren. Jede Hoffnung, jeder Traum ist dem Untergang geweiht. So beschrieb die amerikanische Kritikerin Pauline Kael, die dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, die Wirkung von Dennis Hoppers Roadmovie Easy Rider. Ein Film, der heute als Klassiker des New Hollywood gilt, mit seiner Feier von Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Selbst heute, mit unseren zynischen Augen betrachtet, wirkt das, was Dennis Hopper mit Henry Fonda da ablieferten, unfassbar absurd, aber irgendwie auch unfassbar frei. Diese Woche jährte sich die Premiere von Easy Rider zum 50. Mal. Love Überland hat sich den Film für uns nochmal angesehen.
Morgens ein Joint und der Tag ist ein Freund.
Genau. Zwei junge Männer fahren mit ihren Motorrädern von Los Angeles nach New Orleans zum Mardi Gras, das Geld aus einem Kokstransport im Tank versteckt und ihre Reise wird zu einem Porträt des Albtraums USA in den späten 60ern. Gleich zu Beginn schmeißt Peter Fonda seine Armbanduhr weg. Das ist ein verbindliches Zeichen. Der coole und introvertierte Peter Fonda als Wyatt, der sich Captain America nennt, und der paranoide, stumpfe, langmähnige Dennis Hopper als Billy, wie Billy the Kid, sagt er. Bei Film Halbzeit treffen sie auf Jack Nicholson als saufendem Anwalt und verunglücktem Halbaussteiger. Sie alle sind um die 30, sie alle auch als Schauspieler auf der Suche nach etwas Echtem jenseits der Hollywood-Studios. Fonda und Hopper haben ihre Moneten zusammengekratzt und ein bisschen gesammelt, um diesen Film überhaupt drehen zu können. Am Ende hatten sie knappe $400.000, ein Witz für einen Kinofilm. Teile dieses Films wurden deshalb erst am Abend vorher ausgedacht, on the road eben, Figuren, Dialoge. Und natürlich gab es deshalb Krach.
Du hast sie ja nicht alle.
Hopper ging der Crew so auf die Nerven, dass viele hinschmissen. Und die ganzen Dreharbeiten lagen unter einer Dunstglocke aus Alkohol und Dope. Sogar die Joints in den Lagerfeuerszenen waren echt, was man den improvisierten Dialogen anhören konnte.
Du bist gar nicht mehr da, hast dich in deine Ecke verzogen. Hast du in deine Ecke verzogen?
Ja, ich denk mal ein bisschen nach.
Es passierte nicht besonders viel in diesem Film, außer dass die Aussteiger abwechselnd durch grandiose Landschaft und durch zerstörerische Moderne fuhren und dabei gewissermaßen eine Bestandsaufnahme der neuen ländlichen Gesellschaft machten, wenn sie eine dieser sektenähnlichen Hippie-Kommunen besuchten und mit ihren langen Haaren und ihren unangepassten Manieren immer wieder auf massive Anfeindungen stießen.
Was du für sie repräsentierst, ist Freiheit.
Was haben Sie denn gegen Freiheit? Darum dreht sich doch alles.
Ja, das ist richtig. Darum dreht sich wirklich alles. Aber von Freiheit reden und wirklich frei sein, das ist nicht dasselbe.
Jack Nicholson spielte, als ginge es um sein Leben. Und das tat es ja auch. Im Film wurde er nachts in seinem Schlafsack von einer Bürgerwehr erschlagen. Doch als Schauspieler begann mit Easy Rider seine große Karriere.
Du musst den Rauch länger in der Lunge lassen, George.
Natürlich war Easy Rider auch ein Bikerfilm. Allein schon diese wunderschönen Choppers mit den flachgelegten Vordergabeln. Aber Easy Rider war etwas völlig Neues. War Underdog-Film, Underground-Film, Hippie-Film, Drogenfilm, war Road-Movie und Experimentalfilm und war ein Musikfilm. Das Soundtrack-Album wurde zum Standard in den Jungenszimmern. Denn auch die Musikstücke drückten ja nochmal die schwierige Freiheitssuche jener Jahre aus.
Aber wehe, du sagst jemand, er sei nicht frei, dann ist er sofort bereit, dich zu töten oder dich zum Krüppel zu schlagen und zu beweisen, dass er frei ist.
Als Regisseur entwickelte Dennis Hopper eine ganz neue, verwüstet wirkende Ästhetik, indem er zum Beispiel die eigentlich störenden Lichtreflexe aus der Kameralinse einfach drin ließ und mit seinen springenden Schnitten, wie Godard sie populär gemacht hatte. Und am Ende gab es irgendwann eine surrealistisch verblasene 4,5-Stunden-Version, die Hopper zusammengefrickelt hatte. Und danach dauerte es nochmal fast ein Jahr, bis das Columbia-Studio den Film dann auf 1,5 Stunden runtergeschnitten ins Kino brachte. Aber es hat sich gelohnt. Das bittere Ende, als die beiden Underdogs von zwei Rednecks in einem Pickup nur so zum Spaß von ihren Maschinen geschossen werden.
Lass dir mal die Haare schneiden!
Dieses Ende machte die Motorradhippies zu Märtyrern der Gegenkultur und den ziemlich schrägen Film Easy Rider zum Portal einer neuen Art von Kino. The river
flows, it flows to the sea. Ein Symbol nicht nur filmischer Rebellion. Vor 50 Jahren feierte Easy Rider seine Weltpremiere. Anke Lewicke schon bei mir im Studio bereitet sich auf den Take gleich vor. Für dich auch ein Symbol filmischer Freiheit, Easy Rider?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, die sind doch dann Richtung New Hollywood gefahren mit ihren Motorrädern und damit in eine ganz andere Art des Erzählens. Und zwar das Genre-Kino unterwandern und damit ganz viel Gegenwart Amerikas 60er, 70er Jahre erzählen, den Vietnamkrieg reflektieren und. Und ich würde mir wünschen, dass Hollywood manchmal wieder so New Hollywood ansteuern würde.
An Anke Lewicke muss ich mich nicht erinnern. Sie ist weiterhin im Studio bei mir. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Wir wollen über ein Mammutprojekt sprechen, den argentinischen Spielfilm La Flor, wobei da beginnt schon das Problem. Ist das ein Spielfilm? Sind es mehrere? Ist es eine Serie? Er dauert jedenfalls knapp 15 Stunden. Bevor wir so richtig einsteigen, Anke, wovon handelt eigentlich La Flor? Man könnte ja zunächst sagen, wir beide haben ihn vor einem Jahr in Locarno gesehen, es ist schon eine groß angelegte Hommage an das Kino an sich, oder?
Ja, man könnte sagen, ein Regisseur und seine vier Darstellerinnen spielen Kino, spielen mit dem Kino. Und die Filmgeschichte ist ihr Spielplatz. Also der Film oder die verschiedenen Episoden, Akte sind ein Streifzug durch die Kinogeschichte. Wir haben B-Movie, wir haben Musical, wir haben Agentenfilm, wir haben Autorenfilm. Und diese einzelnen Filme oder Episoden, wie sie dann ja auch immer wieder genannt werden, müssen nicht unbedingt einen Plot haben, auch kein Anfang und kein Ende. Und es ist eben tatsächlich so, wie Kinder spielen. Sie vergessen einfach mal die Zeit und sie gehen ja immer davon aus, was sie so gefunden haben. Hier ist es eben das Genre. Und dann wenn Kinder spielen, entwickeln sie so ja ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Welten. Und genau so muss man sich diesen Film dann vorstellen. Also ausgehend von der Kinogeschichte hebt der Film nochmal ab in eine ganz eigene Welt. Und er bringt immer ganz neue Blüten zum Vorschein, die für uns natürlich erstmal was Schauwertiges haben. Aber wir können die verschiedenen Blüten auch zu unserem eigenen, sage ich jetzt mal, sehr floral Blumenstrauß zusammenstecken.
Er ist ja sehr offen, was seine Struktur angeht. Wir sehen den Regisseur an so einer Raststätte sitzen und der malt dann seinen Plan für den Film und ausgehend davon, dazu springt der Film mal zurück, sehen wir diese Episoden. Da merkt man schon, da ist ein Team dahinter. Wer steckt hinter diesem Projekt?
Ja, das ist ein Kollektiv, die haben da auch 10 Jahre dran gesessen. Das Kollektiv heißt El Pampero Cine. Das ist auch nicht das erste Projekt, was sie miteinander gemacht haben. Und es ist eigentlich ganz schön, weil es wird immer gewechselt. Mal ist der vor der Kamera, mal ist der hinter der Kamera, mal nimmt die eine die Produzentenhaltung ein und so weiter. Also und dieses Gemeinschaftliche, das schwebt auch über diesem ganzen Projekt drüber. Also man weiß, da hat jetzt keiner klassisch Regie geführt, sondern das ist wirklich auch ein Gemeinschaftsprojekt gewesen und es wird dann ja auch immer wieder thematisiert. Also in einer der Episoden geht es dann ja auch um den Regisseur, der in so eine Krise geraten ist, der das Ganze schon 5 Jahre macht. Es kommt kein neues Geld zusammen. Also es wird auch immer nur gedreht, gerade wenn mal Geld da ist. Und er will dann eigentlich Naturaufnahmen lieber drehen, aber dann kommen ja die Schauspielerinnen immer rein und sagen, wir sind viel fotogener als die Natur.
Und es ist natürlich immer wichtig zu sagen, dass es vor allem die Frauen sind. Darüber reden wir auch gleich. La Flor und das Genre-Kino, das haben wir ja schon erwähnt. Wie nähert dieses Projekt sich dem Genre-Kino? Denn es ist ja nicht so wie bei, sagen wir mal, Quentin Tarantino, wo das Kino ja nur Zitate ist. Er kennt Kino, er zeigt uns, was er daran kennt. Das ist hier schon eine andere Annäherung an das Wort oder an die Idee des Genre-Kinos.
Ja, man könnte sagen, es ist so eine Erkundung des Wesens des Genre-Kinos. Deshalb muss man gar nicht so sehr, was ich eben schon meinte, auf den Plot achten oder eine Geschichte suchen. Also es gibt so 3 Geschichten. Das ist eigentlich das klassische Agentenkino, könnte man sagen. Aber es geht einfach eher um die Mechanik des Kinos. Also dann sind die Schauplatzwechsel zwischen Berlin. Berlin sieht dann auch wirklich so schön grau aus wie im Kalten Krieg. London, Paris. Dann wird dieser Schauplatzwechsel so im Mittelpunkt gestellt. Oder eben der Umgang der Frauen mit den Waffen. Da geht es eigentlich nur darum, wie man die Waffen bedient. Es ist eigentlich schon ganz interessant. Oder der Strippenzieher, der immer in Paris am Telefon sitzt, aber nie dran geht. Also es werden sozusagen die einzelnen Teile eines Genreskinos immer wieder auseinandergenommen. Und damit wird gespielt. Und dann deshalb guckt man vielleicht auch nochmal anders auf das Genre.
Und trotzdem erzählen sie ja immer wieder Geschichten. Die Idee dahinter ist, sie erzählen sie zum Beispiel nicht zu Ende. Also neben diesem Agentenfilm, ne, den fand ich auch ganz spannend, hat mir zum Beispiel, weil das ja vor allem ein Spiel mit dem B-Movie ist, mochte ich sehr diese Folge mit der verfluchten Mumie. Da geht es um auch irgendein Virus, der die Welt so richtig erklärt, wird das nicht. Muss es ja auch nicht, weil es nur darum geht, es gibt ja viele von diesen Filmen. Eine verfluchte Mumie, ein Virus, der die Welt bedroht, irgendwelche Forscher, die das herausfinden. Es geht darum, diese Einzelteile zusammenzufügen und zu sagen, daraus können wir auch Kino machen. Keine großen intellektuellen Bögen, aber eben Kino.
Aber toll in diesem Teil ist doch vor allen Dingen der Einsatz der Musik. Also man wird durch die Musik, die kennt man, das ist wirklich so 50er-Jahre-Musik, wie man sie kennt aus den B-Movies. Und man denkt immer, jetzt müsste was passieren, aber es passiert was ganz anderes. Also es ist schon ganz gut, weil wir merken ja auch, wie sehr konditioniert man eigentlich ist. Und der Film funktioniert aber vielleicht auch noch auf einer ganz anderen Ebene, weil es sind ja immer die vier Darstellerinnen und natürlich geht es auch um tradierte Frauenrollen im Genre. Und das ist ganz interessant. Also die haben schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit, wie sie die Rolle immer anlegen. Das gehört ja zum Kinderspiel auch immer dazu. Schauen sich aber gleichzeitig auch dabei zu. Und das ist genau der Moment, wo wir eben einsteigen können und auch immer darüber nachdenken können, welche Rollenbilder kennen wir, wo sind sie gebrochen, wo wird mitgespielt. Also der funktioniert auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
Da Sie ja über 10 Jahre an diesem Film gearbeitet haben, sieht man ja auch, wie die Frauen, die ja vor allem vor der Kamera da ja auch stehen, wie sie sich verändern, wie sie zum Teil älter werden. Es hat auch so einen schönen Effekt, wie man quasi der Arbeit beim Arbeiten oder Spielen in dem Fall zusehen kann.
Ja, und man kommt diesen Frauen auf einer ganz anderen Art und Weise nahe. Normalerweise ist es ja so, wenn du eine Serie guckst, da baust du ja auch eine Identifikation zu der Rollenfigur auf. Aber hier ist es wirklich zu den Rollen, also auf das, was jenseits der Leinwand auch stattfindet, weil wir einfach sehen, wie sich diese Frauen verändern während dieser 10 Jahre. Also man kommt ihnen tatsächlich näher und nicht ihren Figuren. Das finde ich auch einen ganz interessanten Effekt. Und ich finde auch, dass eigentlich der Film in sich immer reifer wird. Wir sind am Anfang beim Genre-Kino und dann gegen Ende zitiert er ja auf einmal das Autorenkino, also Genre Noir. Da sind wir dann in einem Schwarz-Weiß-Film, das ist die Landpartie, die wird dann aber nach Argentinien verlegt, so ins Gaucho-Milieu und das ist unheimlich schön anzuschauen und am Ende bist du dann ja fast bei einem Experimentalfilm und weil wir eben bei Dennis Hopper waren, das hat mich wirklich daran erinnert. Also da bei La Flor geht es um 4 Frauen, die von Indianern gefangen genommen worden waren, jetzt wieder in die Freiheit geht. Und es hat mich wirklich an Last Movie erinnert. Kaum nur Bilder, abgefahrene, fast wie Bilder, die auf Trip gegangen sind. Musik, keine Sprache. Also da musste ich dann doch auch ein bisschen an Dennis Hopper denken.
Können wir dann am Ende kurz zusammenfassen? Sind diese 15 Stunden von La Flor, ist das jetzt ein Spielfilm? Ist das ein Projekt? Ist das eine Serie, die im Kino läuft? Was haben wir eigentlich gesehen, ehrlich gesagt?
Ja, ich glaube, das ist einfach mal, ja, was ich meinte, Menschen, die Kino spielen. Und das ist was völlig Neues. Deshalb ist es eben auch so immer so schwierig, weil wir dann doch nur unsere eigentlichen Begriffe haben, wie Episoden, Kapitel oder sonst was. Weil man kann sich das einfach auch anschauen, ohne sich so groß Gedanken zu machen. Und manche Genresachen gehen doch auch ineinander über. Die Mumien-Geschichte wird dann aber auf einmal zum Musical und dann ist man mitten in der Schlagerparade in Argentinien. Also ja, ich würde das am liebsten gar nicht einordnen wollen und man könnte ja, reden wir doch einfach von einem offenen Kunstwerk, was wir uns selber so weiterschreiben können oder weitersehen können.
Und das Kunstwerk kommt mit seinen 15 Stunden natürlich nicht flächendeckend in die deutschen Kinos, aber es lohnt sich, die Augen offen zu halten. Einige davon zeigen La Flor. Keine 15 Stunden, sondern knapp 3 Minuten dauert Turn Me On von Norah Jones jetzt bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Kriegsrhetorik, heimattreue Völkerstereotypen, all das prägt bis heute Josef von Barkis Uferspektakel Münchhausen. Ein Stück hochambivalenter Filmgeschichte. Zum einen lobte NS-Propagandaminister Goebbels den 1943 entstandenen Spielfilm als wahren Volksfilm. Andererseits schrieb niemand Geringeres als Nazi-Gegner Erich Kästner das Drehbuch. Was ist diese Münchhausen-Erzählung eigentlich? Propaganda oder wegweisender Fantasy-Film? Vielleicht ja beides. Die Murnau-Stiftung hat Münchhausen in einer sehr genauen Arbeit neu restauriert und präsentiert in der gerade erst erschienenen Blu-ray-Box sogar eine bis heute unbekannte Premierenfassung, die lange Zeit als verschollen galt. Jörg Taschmann hat sie für uns gesehen.
Zum 25. Jahrestag der UFA 1943 feierte mitten im Krieg ein ganz besonderer Farbfilm über das sagenhafte Leben des Lügenbarons Münchhausen seine Premiere. Er wurde zum bis dato teuersten deutschen Film aller Zeiten. Die 8 Monate langen Dreharbeiten verschlangen 6,6 Millionen Reichsmark, allein die Gage von Hauptdarsteller Hans Albers betrug 360.000 Reichsmark. Propagandaminister Goebbels hatte sich einen unpolitischen Märchenfilm auserkoren, um nach dem Hollywood-Film Der Dieb von Bagdad der Welt zu beweisen, dass auch in Deutschland aufwendige, opulente Filme entstehen können. Dafür durfte sogar ein gewisser Berthold Bürger das Drehbuch schreiben. Hinter diesem Pseudonym verbarg sich der von den Nazis verfilmte Autor Erich Kästner, der wunderbar pointierte Dialoge schrieb, wie für das Rendezvous zwischen Katharina der Großen und ihrem Geliebten Münchhausen.
Majestät. Jetzt wollen wir ein paar vernünftige Worte miteinander reden.
Vernünftig muss das sein?
Hör zu. Wenn du willst, ernenne ich dich zu meinem Generaladjutanten. Hm. Willst du bleiben?
Wie lange denn, Gätchen?
Bis einer von uns beiden wieder frei sein wird.
Gut, ich bleibe. Haben wir nun lange genug vernünftig miteinander geredet? Ich finde jetzt erst an der Zeit, den Kopf zu verlieren.
Die Handlung führt den Baron Münchhausen, dem die Gabe der ewigen Jugend zuteil wurde, von den exotischsten Orten der Erde bis hin zum Mond. Auch wenn der damals 50-jährige Albers für den Abenteurer und Herzensbrecher Münchhausen einen Tick zu alt war, ist Münchhausen auch über 70 Jahre nach seiner Entstehung ein unterhaltsamer Abenteuerfilm, der von Katharina der Großen bis zum despotischen Sultan Yusuf Pascha führt. Dorthin gelangt der gewitzte Lügenbaron auf einer Kanonenkugel und hat zunächst ein Problem.
Salam aleikum! Fesseln! Aber nicht doch, nicht doch! Sie sind ja zwar eine fesselte Persönlichkeit, aber das geht ja in Schienen zu weit, junger Mann. Warten Sie mal, ich komme runter.
1943 war Berlin schon schwer von alliierten Bombenangriffen gezeichnet. Überall herrschte Mangel, aber in Babelsberg schöpfte die Ufa aus dem Vollen. Obwohl die Deutschen in der Sowjetunion einen gnadenlos brutalen Krieg führten, ließ man für Münchhausen ein märchenhaftes, opulentes Petersburg bauen und verzichtete auf antirussische Ressentiments. Auch wenn Münchhausen ein reiner, eskapistischer Unterhaltungsfilm ist, der wie viele Uferfilme von Krieg und Diktatur ablenken sollte, finden sich immer wieder ironische, manchmal sogar nachdenklich melancholische Momente, wie zwischen Münchhausen und dem intriganten Grafen Cagliostro.
In einem werden wir zwar uns nie verstehen. In der Hauptsache. Sie wollen herrschen. Ich will leben. Abenteuer, Krieg, fremde Länder, schöne Frauen. Ich brauche das alles. Sie aber missbrauchen es.
Zu den weiteren Überraschungen gehören Bilder von militärisch geschlagenen Soldaten, die in türkische Gefangenschaft geraten. Urplötzlich taucht in diesem sonst so heiteren Märchenfilm der Krieg auf. Fast sensationell wirkt die unverhohlen zur Schau gestellte Sinnlichkeit im sonst so prüden Dritten Reich. Die Uferstars Brigitte Horney als Katharina II. Oder Ilse Werner als Prinzessin Isabella dürfen in wunderbaren Kostümen sexy und verführerisch sein. In der berühmten Harem-Szene sind sogar Dutzende junger Frauen mit entblößten Brüsten zu sehen. Vergleicht man nun die drei Fassungen, kann man in der Premierenfassung die lange verschollene Szene am Braunschweiger Hoftheater wiederentdecken, in der Baron Münchhausen einen Herzog der Lächerlichkeit preisgibt. Böse Zungen sahen darin eine Anspielung auf Goebbels, der immer wieder Affären mit Uferstars hatte. Diese insgesamt 15 Minuten längere Premierenkopie bringt allein dadurch einen Mehrwert. Leider sind die Farben in vielen Szenen verblichen und etwas braunstichig, wie auch in der sogenannten Verleihfassung. Sehr viel bunter und prachtvoller liegt Münchhausen dann in der 117 Minuten langen Exportfassung vor, die allerdings aus etwas schwächeren Takes besteht, die man für ein Zweitnegativ verwendete, das nur für den Export bestimmt war. Auch wenn es im Vergleich zur DVD-Edition von 2005 bis auf ein Booklet keine neuen Extras gibt, lohnt sich die Sonderedition dieses imposanten Filmklassikers. Paradoxerweise ist jedoch keine der drei vorliegenden Fassungen eine Idealfassung. So kann sich jeder seinen Münchhausen zusammenbasteln.
Und dazu brauchen Sie die Sonderedition Münchhausen. Die ist erschienen bei Universum Film auf DVD und Blu-ray zum Preis von 16,99 bzw. 19,99.
Und nächste Runde unseres Double Speed Dating. Bitte den Platz wechseln. Ab jetzt 30 Sekunden.
Oh. Als Kind hatte ich einen Teddybären, den habe ich immer verdroschen. Irgendwie erinnerst du mich an den.
Auch du erinnerst mich an etwas. Ich glaube an meinen Religionslehrer aus der Grundschule. Der hat uns immer Angst gemacht.
Ich hoffe für dich, dass sich hier irgendjemand für dich interessiert.
Ich gebe dir einen Tipp. Wasche dich mal gründlich, dann kannst du vielleicht mitspielen.
Manche Frauen verdienen mich einfach nicht. Ich frage mich, wer dich verdient.
An deiner Stimme könntest du vielleicht auch arbeiten. Du klingst wie ein Huhn, das gerade abgeschlachtet wird.
Vielleicht würde ich mich eher auf ein Huhn einlassen als auf dich.
Man müsste ja eine Vorauslese treffen und die Biele ausschließen.
Nächste Runde.
Ich heiße übrigens Manuel.
Und ich Rosa.
Ich erinnere mich. Ich betrachte mich im Spiegel in der Umkleidekabine eines Herrenausstatters. Ich trage einen weißen Smoking. Mit einem Mal wendet sich mein Spiegelbild von mir ab und entfernt sich in gerader Linie nach hinten. Ich trete durch den Spiegel und folge ihm durch einen Gang, an dessen Ende ich eine Treppe erkenne. Ich steige die Stufen hinab, bis ich zu einer halb geöffneten Tür gelange, durch die ein Lichtschein fällt.
Und was ist hinter der Tür?
Dahinter liegt ein Raum, der vollständig mit einer galatartigen Masse ausgefüllt ist.
Dann ist es eindeutig, der Traum ist Ausdruck Ihres Ekels vor der bürgerlichen Gesellschaft.
Ach wirklich?
Auf jeden Fall. Ihnen ist schon klar, dass Sie hier im absoluten Halteverbot stehen.
Oh, das habe ich wohl übersehen.
Ja, gut, dann nächstes Mal wissen wir Bescheid, ne?
Ende Juli, Anfang August. Eine recht genaue Datumsangabe, auch für den Kinostart eines ganz besonderen Films, der nächsten Donnerstag in unsere Kinos kommt. Leid und Herrlichkeit des spanischen Autorenfilmers Pedro Almodóvar. Anna Wollner hat den Spanier gesprochen und ist jetzt erstmal bei mir im Studio. Hallo Anna.
Hallo Patrick.
Mit der Goldenen Palme in Cannes hat es ja erstmal nicht geklappt. Schon wieder nicht, müsste man bei ihm wohl sagen. Obwohl, ehrlich gesagt, er sie mehr als jeder andere diesmal verdient hätte. Und obwohl sein Film von allen, ehrlich gesagt, ohne Einschränkungen geliebt wurde. Du hast ihn ja damals in Cannes getroffen, genau in dem Umfeld, als der Film so gut ankam. Hat er denn da gute Laune, als sein Film doch so gut besprochen worden ist?
Ich glaube, definitiv. Auch wenn er dann bei der Preisverleihung ein bisschen geknickt war, zu der er ja gar nicht mehr gekommen ist. Antonio Banderas, sein Hauptdarsteller, ist ausgezeichnet worden. Aber naja, Almodóvar zu treffen, ist wirklich eine große Ehre und auch ein großes Vergnügen, denn er nimmt sich Zeit. 45 Minuten Interviewzeit, das ist im schnelllebigen Filmgeschäft wirklich viel. Es liegt aber zum Teil auch daran, dass er im Englischen meint, sehr unsicher zu sein und in seinen Antworten immer wieder ins Spanische verfällt. Er hat eine Dolmetscherin an seiner Seite, die er dann in ihrer englischen Übersetzung unterbricht und verbessert. Und das ist mir auch noch nie passiert bei all diesen vielen Interviews. Ja, nach dem Gespräch, da stand er auf, klatschte in die Hände und meinte zu allen anwesenden Kollegen, so und jetzt machen wir noch Selfies.
In Leid und Herrlichkeit geht es gar nicht so lustig, um ehrlich zu sein. Da steht ein alter, kranker Regisseur im Mittelpunkt, gespielt von Antonio Banderas. Es fällt selbst im Film das Wort Autofiktion. Also wie viel Autobiografisches steckt denn in dieser Figur von Salvador Mayo?
Ja, man kann es natürlich nicht leugnen. Ne? In Malo mit all seiner Verschrobenheit Almodóvar zu sehen und er meint auch selbst, das ist natürlich absolut zu Recht.
You cannot see the movie in a literal way.
Ich kann nicht leugnen, die Figur bin ich. Aber sie ist eben auch Fiktion. Am Ende geht es einzig und allein um die Geschichte, nicht um mein Leben. Für mich spielt keine Rolle, was ich erfunden oder was ich wirklich erlebt habe. Ich will die Wege meiner Figur nachvollziehen können. Das heißt nicht zwangsläufig, dass ich die gleichen Wege in die gleiche Richtung gegangen bin, auch wenn ich das jetzt hier nicht ausschließen will. 20% von dem, was Sie sehen, ist eine direkte Projektion meiner persönlichen Erinnerungen.
Ja, dazu gehört natürlich dieses Abtauchen in die Vergangenheit, das Abarbeiten am Katholizismus, was er ja immer wieder in seinen Filmen macht, sein sexuelles Erwachen und natürlich die Mutter. Das sind so autobiografisch leicht veränderte Momente.
Mama?
Ja, mein Schatz?
Wird man auf einer Priesterschule Priester?
Ja.
Ich will kein Priester werden.
Das musst du auch nicht.
Und wieso soll ich dann auf eine Priesterschule?
Weil arme Leute sonst überhaupt nicht studieren können. Deshalb, was soll ich denn machen?
Verfremdung gab es natürlich in erster Linie geografischer Natur und seine wiederentdeckte Muse Penelope Cruz ist dabei, spielt hier seine Mutter. Und Cruz hat seine eigene Mutter vor ihrem Tod 1999 noch kurz kennenlernen dürfen und das schließt sich für ihn dann auch so ein Stück weit ein Kreis.
Ja, wenn man so aus seinem eigenen Leben schöpft und man muss ja sagen, er geht ja auch sehr hart mit sich selbst ins Gericht. Fiel ihm denn das Drehbuchschreiben zu diesem Film leichter oder schwerer?
Na, er meint, Geschwindigkeit und Leichtigkeit stehen hier in einem doch recht großen, dysfunktionalen Verhältnis zueinander.
Es war eines der schnellsten Drehbücher, die ich je geschrieben habe. Was im Umkehrschluss nicht heißt, dass es mir leicht gefallen ist. Angefangen habe ich mit meinen Rückenschmerzen. Ich begann mit der Szene, in der Salvador unter Wasser treibt, komplett ohne Körperspannung. Danach kamen viele kleine Einzelmomente, Fragmente, die ich schon in meinem Computer hatte. Ein 20 Jahre altes Textfragment mit dem Titel »Erste Sehnsucht«, da stand der kleine Junge im Vordergrund. Den Monolog über die 80er hatte ich auch in der Schublade liegen. Deswegen war ich so schnell. Es hat sich alles wie ein großes Puzzle organisch zusammengefügt.
Das steht auch wieder in so einer Art ja disharmonischem Einklang mit dem Film, denn da hat Malo auch eine Schreibblockade, weil ihm die Leidenschaft abhanden gekommen ist Obwohl der Computer voller Ideen ist und der Rat des Arztes im Film ist, einfach, na, probieren Sie wieder, einfach an irgendetwas zu arbeiten.
Leid und Herrlichkeit, Pain und Glory im Original übrigens, ich finde den so semi-gut übersetzt. Da geht es ja auch um den Schmerz und den körperlichen Schmerz. Dieser Regisseur hat Rückenprobleme. Und interessant ist ja, dass man da in dem Film sieht, wie jemand mit Anfang 60 das erste Mal überhaupt in seinem Leben Heroin nimmt, also diesen Schmerz versucht zu ersticken. Almodovar schickt seine Figur, ehrlich gesagt, auf ganz viele Trips. Auch ein autobiografischer Hinweis?
Und dann hat er erst gelacht und abgewunken, denn er sei zu sehr abgeschreckt worden in seinem frühen Schaffen als Regisseur.
Nein, noch nie. Ich hatte das große Glück, in eine Zeit geboren zu werden, in der Spanien sich verändert hat. Mit dem Ende der Diktatur Francos war Spanien auf einmal ein freies Land. Die 80er waren eine großartige Zeit, um jung zu sein. Wir sind an alle möglichen Drogen gekommen, wussten allerdings nicht um die Folgen. Viele unserer Helden wie David Bowie oder Lou Reed waren abhängig, aber sie waren eben auch großartig. Wir haben sie verehrt. Niemand hat uns über die Schattenseiten von Drogen aufgeklärt. Ich konnte der Versuchung zum Glück widerstehen, war aber von vielen Leuten umgeben, die süchtig waren.
Und an diese passiven Erinnerungen hat er sich eben erinnert, um seine Figur möglichst realistisch in die Tiefen des Rausches zu schicken.
Er hat ja gerade die 80er Jahre selber angesprochen, die Zeit, in der er die Leidenschaft fürs Kino auch nochmal entdeckt hat und angefangen hat, selber zu drehen. Wie unterscheiden sich denn jetzt die Filme des jungen Almodovars zum alten? Er erreicht ja jetzt so eine reflexive Phase.
Das tut er auf jeden Fall. Und in seiner Frühphase waren seine Filme wirklich wesentlich fröhlicher, lebensbejahender. Das gibt er selbst zu. Er sagt, das liegt daran, dass es ihm damals einfach besser ging. Er war umgeben von seiner Künstlerfamilie, zu der damals auch schon Antonio Banderas gehört hat. Und heute, da lebt er ganz anders, da lebt er zurückgezogen. Und er sagt auch als Regisseur, er sei natürlich gewachsen, gereift über die Jahre. Es wäre ja schlimm, wenn nicht. Und früher aber, das muss er so ein bisschen sich eingestehen, da hat er viel mehr Regieanweisungen gegeben, mehr als die Schauspieler überhaupt gebraucht haben. Das hatte so ein bisschen was mit Unsicherheit zu tun und deswegen hat er seinen Arbeitsstil überdacht und jetzt auch verändert.
Ich habe kein großes Selbstvertrauen. Wenn ich alte Fotos von mir sehe, erschrecke ich meist. Genauso wenig habe ich Vertrauen in meine eigene Arbeit. Die Schauspieler sind der Körper und das Herz eines jeden Films. Ich versuche für sie da zu sein. Ich kümmere mich um sie. Daran hat sich seit den 80ern nichts verändert. Nur rede ich jetzt weniger, erkläre weniger und lasse auch mal laufen. Aber wenn ich mich selbst sehe, wie ich Regie führe, hasse ich mich. Ich frage mich oft, wie die Schauspieler mich überhaupt ernst nehmen können, wenn ich mich am Set aufführe wie ein komischer Kauz.
So wenig Selbstbewusstsein hätte ich mir gar nicht zugetraut, denn seinen Filmen sieht man das ja überhaupt nicht an.
Das stimmt allerdings. Seine Karriere, das hast du schon ein bisschen erwähnt, die hat schon Höhen und Tiefen. Da ist der Oscar für das beste Drehbuch von Sprich mit ihr zum Beispiel, dann so künstlerische Meisterwerke wie Alles über meine Mutter oder Volver, La mala educación, der ja auch was Biografisches hatte. Dann wieder Filme wie Fliegende Liebende gehören sicherlich zu den Tiefpunkten. Rückblickend jetzt auf sein Leben, aber auch auf sein Werk zu blicken, wie nah liegen da Leid und Herrlichkeit für ihn?
Näher als seine beachtliche Filmografie vielleicht vermuten lässt, denn das Leid bezieht sich ja nicht nur auf den körperlichen Verfall, die Schmerzen, sondern vor allem auf das Leid, nicht mehr künstlerisch kreativ sein zu können, auch wenn Almodóvar den Bogen etwas weiter spannt.
Jeder Mensch kennt doch das Gefühl von Leid und Herrlichkeit. Herrlichkeit im Sinne von Spaß haben. Dabei hat gerade Leid ganz unterschiedliche Facetten, kann körperlich, seelisch, moralisch oder auch abstrakt sein. So ist das Leben, das ist normal. Ich konnte zum Glück die Filme machen, die ich machen wollte, ohne dass mir jemand reingeredet hat. Es gehört dazu, auch mal Fehler zu machen, denn aus denen kann man gestärkt hervorgehen. Als Regisseur habe ich das große Glück, sagen zu können, dass es in meiner Karriere mehr Herrlichkeit als Leid gab.
Denn, so hat er auch gesagt, und das finde ich fast schon ja tragisch schön, ohne das Kino sei er wertlos. Also Leid und Herrlichkeit ist so melancholisch, so nostalgisch, so sehnsüchtig und auch versöhnlich, dass man es ihm glaubt und ihm auch wünscht, dass er noch lange Filme machen kann und auch lange Filme machen wird.
Anna Wollner hat mit dem spanischen Meister gesprochen und Leid und Herrlichkeit hat uns so gut gefallen, dass wir unsere Top-5-Kolumne Antonio Banderas gewidmet haben. Die hören wir gleich. Er ist nicht nur einer der bekanntesten spanischen Schauspieler weltweit. In Pedro Almodóvars Leid und Herrlichkeit können Sie nächste Woche eine ganz neue Facette von Antonio Banderas kennenlernen. Dabei hat der 1960 geborene Andalusier auch in Hollywood seine Vielseitigkeit bewiesen und dort nicht nur den klischeebeladenen Latin-Lover gegeben. Hartwig Tegeler mit seiner Top 5 der US-Rollen von Antonio Banderas.
Würden Sie jetzt den Film starten? kann sein, dass ich schreie.
Ja, verstehe. Manchmal löse ich diesen Effekt aus.
Ach ja, Latin Lover Schublade.
Lust auf einen Film?
Pedro Almodóvar verlangte von Antonio Banderas, wie der erzählte, dass er für seine Rolle in Leid und Herrlichkeit alle Hollywood-Manierismen abwirft.
Clean myself as much as possible.
Sich wieder frei macht von allem Ballast. Verständlich, wenn man in die Banderas-Klischees der letzten Banderas-Jahre schaut.
Platz 5. The Expendables 3 von Patrick Hughes. 2014.
Ensemble-Action-Film. Treffender Ausdruck für diese vor Testosteron überquellende Filmreihe von und mit Sylvester Stallone, in der in die Jahre gekommene Kinohelden wie Bruce Willis oder Arnold Schwarzenegger noch einmal auf die Tonne hauen. Für Antonio Banderas,
hören Sie mich einfach an. Ich bin gut.
War in Teil 3 noch übrig.
Wirklich gut.
Die Rolle des durchgeknallten dämlichen Spaniers oder Mexikaners, egal, macht in Hollywood eh keinen Unterschied, der alle Tricks und Überredungskünste anwendet, um in die Expendables-Killertruppe aufgenommen zu werden.
Ich kann alles, was Sie wollen, was immer Sie brauchen.
Und in der deutschen Synchro schön lispeln, weil Spanish.
Platz 4. Irgendwann in Mexiko von Robert Rodriguez. 2003.
Der legendäre mexikanische Gitarrist mit dem Koffer, bei dem nicht klar ist, ob sich darin eine Gitarre verbirgt oder eine Knarre oder eine Gitarre, die ihrerseits eine Knarre ist. In dem dritten Teil von Rodriguez' Mariachi-Trilogie gibt Antonio Banderas mit stechend starrem Blick den Musiker und Revolverhelden, der als Sidekick den noch hier ganz famosen Johnny Depp hat.
Verraten Sie mir, gibt es irgendjemanden, der Sie nicht tot sehen möchte?
Verraten Sie es mir.
Wirre Handlung, tolle Typen. Der Spanier Banderas transportiert nach Mexiko in einem Film, der wie ein Wiedergänger eines Italo-Western wirkt. Na, das sind doch mal Ahnenlinien.
Platz 3. Die Maske des Zorro von Martin Campbell, 1998.
Gut, die Chemie zwischen Senor Banderas alias Zorro und Catherine Zeta-Jones als zu Erobernde stimmte großartig von der ersten Szene.
Sie müssen auf der Hut sein, Senorita. Hier treiben sich gefährliche Burschen rum.
Falls Sie welche sehen, müssen Sie sie mir unbedingt zeigen.
Das alte Märchen von dem Rächer mit der Maske funktioniert wunderbar, weil dieser Zorro-Darsteller vor Scham nur so sprüht und der alten Mantel- und Degengeschichte eine angemessen moderne Form verpasst. Die Fortsetzung 2005 musste dann ja leider folgen. Egal, aber
Platz 2, Frida von Julie Taymor, 2002.
Aber dass er es kann, dass er wirkt, dass er eine Aura hat, jenseits von Klischees, bewies er in einer kleinen Nebenrolle im Frida Kahlo-Film, in dem Banderas als kommunistischer Maler Siqueiros gegen den von Alfredo Molina gespielten Kollegen Diego Rivera zum Ideologiestreit antritt.
Diego, und das von einem Kommunisten, der bei den Herrschenden fürs Wendebemalen gut abkassiert.
Dass die Reichen Geschmack haben, ist nicht meine Schuld.
Die Reichen haben keinen Geschmack, Diego. Die benutzen dich, Diego.
Ganz wenig Raum im Film. Die Szene ist gut 4 Minuten lang. Aber ohne Getöse und Gedöns einfach nur einem Charakter ein Gesicht geben. Als Nebendarsteller, dessen Aufgabe man im Englischen viel besser mit dem Begriff Supporting Act auf den Punkt bringt. Was eben meint Unterstützung der Hauptrollen. Was Banderas noch eindrucksvoller gelang.
Platz 1
in
Philadelphia von Jonathan Demme. 1993.
Der schwule Michael ist ein verständnisvoller Partner, der seinen Lebensgefährten, den AIDS-kranken Anwalt Andrew, gespielt von Tom Hanks, bis zum Tode voller Mitgefühl begleitet. Auch in dessen Versuch, die alte Kanzlei wegen des Rauswurfs aufgrund der Krankheit regresspflichtig zu machen. Antonio Banderas spielt eine differenzierte Figur, für die der drohende Tod seines Geliebten eine fürchterliche emotionale Herausforderung ist. Keine Klischees, sondern ein Mensch. Ausgestattet mit Liebe und Angst.
Eins könntest du wenigstens tun. Du könntest mich ansehen und mir ein wenig von deiner Zeit widmen. Klar.
Du machst dir Sorgen, weil du denkst, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt. Hab ich recht?
Ein wunderbarer, ja, großer Supporting Act von Antonio Banderas, den er 1993 leistete, als ganz andere Art von Lover als den aus der Klischeekiste.
Die US-Karriere des Antonio Banderas in Hartwig Tegelers Top 5. Das war unser wöchentlicher Blick ins weltweite Filmgeschehen. Nach den Nachrichten hören Sie in der Echtzeit, wie das erste Zero-Waste-Restaurant in Deutschland funktioniert.